Domradio Menschen
Podcast. Genau so heißt diese Sendung im Domradio Menschen. Eingeladen wird dazu immer ein Mensch, ein ganz besonderer, aber ich bin ja auch noch da, ich bin auch ein Mensch, deshalb sind wir schon zwei Menschen. Ich bin Uta Vorbrot, zu Gast ist Michael Zobel. Heute haben wir in der Sendung Domradio Menschen einen Waldmeister zu Gast. Das ist kein Wackelpudding, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut mit viel Leidenschaft für den Wald und für die Schöpfung. Und wie das immer so ist, stellt sich unser Mensch im Fragebogen selber vor. Name?
Michael Zobel.
Alter?
58 Jahre.
Beruf?
Naturführer und Waldpädagoge.
Berufung?
Viel in der Natur sein und den Menschen die Natur näher bringen.
Religion?
Evangelisch.
Wenn man für 500 Meter Strecke im Wald mehr als eine Stunde Zeit benötigt, dann ist das?
Sehr wahrscheinlich eine Pilzführung und wahrscheinlich eine, wo Kinder dabei sind, die mit den Augen noch viel näher am Boden sind.
Wenn man im Wald einfach mal still ist, dann?
Hört man ganz andere Sachen als sonst im Alltag. Man kommt den Elementen viel näher. Eine Aktion, die ich sehr gerne und sehr häufig mit unterschiedlichen Gruppen mache.
Vogelstimmen so richtig professionell gut auseinanderhalten können, das würde ich gerne können, weil?
Ja, das ist noch eines der Ziele, die ich habe, das kann ich noch nicht. Ich erkenne, dass ein Vogel singen kann, aber noch nicht unterscheiden. Ich bin fasziniert von Menschen, die einen Vogel an der Stimme erkennen können, das möchte ich gerne noch lernen.
Dass eine gute Freundin mich vor 17 Jahren fragte, ob ich zu ihrem Geburtstag eine Führung durch den Wald mit ihren Gästen machen würde, das war?
Der Auftakt zu einer glücklichen Wendung in meinem Leben, da fiel plötzlich dieser Beruf vom Himmel.
Als vor etwa 4 Jahren meine 22 Jahre dauernde Ehe in die Brüche ging, da
fiel ich in ein großes Loch und dachte, es würde alles nicht weitergehen. Und jetzt 4 Jahre später sehe ich die Welt doch wieder mit ganz anderen Augen.
Der Hut, den ich jetzt bei allen meinen Waldführungen trage, ist für mich?
Ja, es sind jetzt zwei Hüte. Ne? Das ist der Sommerhut, ich habe auch einen Winterhut, aber das ist tatsächlich zu einem Markenzeichen geworden und ich habe mir nie vorstellen können, Hüte zu tragen. Jetzt liebe ich ihn.
Als meine Oma mir einen Geologenhammer schenkte, als ich 8 Jahre alt war, da habe ich gemerkt...
Ich habe auf die Karte geguckt, wo sind die nächsten Kiesgruben und habe mich auf die Halden gesetzt und jeden Stein zertrümmert, der mir da in den Weg kam.
Meinen Vater, der als Sportjournalist viel unterwegs war, habe ich manchmal fast ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Das war für mich?
Ja, da fehlte mir ein großer Teil in meinem Leben. Ja.
Wenn ich als Kind sonntags vor dem Mittagessen mit meinem Vater im Wald spazieren ging, das war für mich?
Ja, das waren die Zeiten, die an anderen Stellen zu kurz gekommen sind. Da fing auch die Liebe zur Natur mit an.
Dass ich als Einzelkind nie in den Kindergarten gegangen bin.
Ja, das weiß ich jetzt natürlich 58 Jahre später nicht so genau, wie wäre es gewesen. Ich bin dafür jetzt viel in Kindergärten, vielleicht ist das der Ausgleich.
Kinder von heute haben volle Terminkalender und das bedeutet für meine Arbeit?
Ja, ich mache viel in den Ferien und ich bringe denen ein Erlebnis, was die sonst nicht haben in dem Alltag. Sie kommen zur Ruhe, sie kommen zur Natur, das fehlt im Alltag sehr.
Ich versuche mir alle Dinge aus anderen Perspektiven, von der anderen Seite anzuschauen, damit...
Ja, gleiche Tatsachen haben oft sehr verschiedene Blickrichtungen und sehr verschiedene Beurteilungen und das fasziniert mich und ich versuche die andere Seite zu verstehen.
Als ich Anchorage in Alaska aus einem kleinen Flugzeug von oben angeguckt habe, da dachte ich...
Oh, da möchte ich runter, das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, vielleicht kommen wir dann noch später dazu.
Wir kommen zu allem später noch, ganz intensiv. Der Hambacher Forst bei Düren, ein mächtiger, uralter Wald, fällt den Braunkohlebaggern zum Opfer und das ist für mich Grund?
Grund, das ist vor unserer Haustür und das so vielen Menschen zu zeigen wie möglich in Köln, in Aachen, in Bonn und weit darüber hinaus.
David gegen Goliath, diese Geschichte erinnert mich an?
Ja, da sind wir schon wieder im Hambacher Wald, also das wird heute oft vorkommen, das erinnert genau daran, ein Kampf gegen Windmühlen oder gegen Riesen. Aber man kann ihn trotzdem gewinnen vielleicht.
Dass die katholische Kirche an ihrer Spitze jetzt Papst Franziskus hat, das ist für mich?
Ja, ich habe mit der katholischen Kirche ehrlich gesagt nie so viel zu tun gehabt, aber ich habe jetzt viel gelesen und zitiere ihn auch oft auf den Wanderungen und das eröffnet einen ganz anderen Zugang, auch von Menschen, die vorher auch nicht bei mir dabei waren, die kommen auf einmal jetzt, auch inspiriert durch die letzte Enzyklika.
Wenn ich einen Tag Papst wäre, dann würde ich?
Super. Ich würde einen großen Gottesdienst im Tagebau Hambach veranstalten. Es müssten alle Bagger stillstehen und das wäre vielleicht der Auftakt dafür, damit aufzuhören mit diesem Wahnsinn.
Wenn jemand sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung, dem sage dann ich.
Es gibt auch schlechtes Wetter tatsächlich. Es gibt ganz furchtbares Wetter, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Also ich arbeite fast bei jedem Wetter.
Michael Zobel, Naturführer und Waldpädagoge, leidenschaftlicher Baumliebhaber und Kindern die Natur näherbringer. 2 Stunden zu Gast beim Domradio Menschen in diese Sendung. Die gibt es heute mal mit Uta Vorbrot und alles das, was wir gerade angerissen haben, werden wir vertiefen. Heute im Domradio in der Sendung Menschen zu Gast ist Michael Zobel, der Waldmeister. Und weil wir uns mal bei einer Führung im Wald kennengelernt haben, ich, Uta Vorbrot, als Teilnehmerin und er, Michael Zobel, als erklärender und erläuternder Fachmann und weil Radioleute sowieso eigentlich meistens du sagen und Waldmenschen auch, glaube ich, oder Michael, sagen Waldmenschen immer du zueinander?
Sagen Waldmenschen immer du zueinander, weiß ich jetzt gar nicht, aber wenn wir das heute machen, da bin ich einverstanden, ne? Ja klar.
Das machen wir. So, das zur Erklärung. Also, darum, you can say you to me, darum sagen Michael Zobel und ich jetzt du zueinander. Ich hoffe, das ist Ihnen recht am Radio. Sie dürfen gespannt sein auf diesen heutigen Menschen. Wir haben eben im Fragebogen Ihnen schon ein bisschen vorgestellt. Du bist Jahrgang 59, hast 2 Kinder und 2 Enkel und eigentlich bist du fast rund um die Uhr draußen im Wald. Du bist ein diplomierter Naturführer.
Ja, das klingt super, ne? Genau.
Das klingt total gut. Wie sieht denn deine Arbeit aus?
Ja, also der Titel, der kommt aus Belgien. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Haus Ternel, das ist ein Naturzentrum im Hohen Venn. Und dann bekommt man nachher die Urkunde und ich war ganz stolz, diplomierter deutschsprachiger Naturführer. Ja, wie sieht der Tagesablauf aus? Also ich bin eigentlich, das stimmt schon, fast rund um die Uhr im Wald unterwegs mit sehr unterschiedlichen Menschen. Ich bin in vielen Kindergärten, in vielen Grundschulen, weiterführende Schulen, da wird es ein bisschen schwierig. Ne? Die Lehrer, die haben kaum mehr Zeit, heute mal rauszugehen, Schulzeitverkürzung und was da alles so kommt. Manchmal aber auch Gruppen von da, gemischte Gruppen, Familien, Jugendliche, Behinderte, alte Leute. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Ja, und dann geht das los morgens. Also ich habe oft Tage mit 2, manchmal mit 3 Terminen, unterschiedliche Führungen zu unterschiedlichen Themen. Manche Sachen regelmäßig in einem Aachener Kindergarten, im Waldorf-Kindergarten. Die haben einen wöchentlichen Waldtag. Da bin ich dann der, der den Waldtag leitet. Das sind schon mal 2 Vormittage weg. Den Rest mit Schulen.
Und dann gehst du mit den, bleiben wir mal eben im Kindergarten, dann gehst du mit den Kindern durch den Wald und legt dann so ein Augenmerk auf, wie ich mir das jetzt mal ganz banal vor, oder nicht banal, aber vorstelle. Guck mal, das ist eine Eiche, die erkennt man, weil die Blätter so und so geformt sind. Ist das so?
Ja, so wäre das früher, glaube ich, gewesen. Ja. Also da gab es diesen Begriff Waldpädagogik auch noch nicht. Bis dahin ist vor ungefähr knapp 40 Jahren entstanden, die Waldpädagogik. Vorher gab es vielleicht den Förster, der sowas gemacht hat. Ne? Das ist der Eiche, das ist das Buche, das ist das Wildschwein und das ist der Jäger. Mhm. Und dann gab es Menschen, auch eine ganz gute Freundin in Aachen, die sagte, wir müssen das mal anders machen. Mal so ein bisschen, es gibt so ein Schlagwort, Natur erleben mit allen Sinnen. Da geht es eben mal darum, genau hinzugucken, zu fühlen, zu spüren, zu horchen. Und da sind viele Sachen entstanden, viele, viele Sinneswahrnehmungen, viele Spiele, die man machen kann. Es geht um spielerisches Entdecken. Es geht jetzt gar nicht mal um Fachbegriffe, es geht nicht um lateinische Pflanzennamen, es geht auch nicht um alle 30 Baumarten, die es im Aachener Wald gibt, sondern es geht einfach um Staunen, um Entdecken, um Fühlen, eigene Entdeckungen. Die Kinder, die finden auch eigene Namen für Pflanzen und die sind mir viel wichtiger dann irgendwie als der wirkliche Name. Gerade im Kindergarten, da geht es gar nicht um Sachwissen, aber da geht es um das Erlebnis Natur und zu merken, hey, das ist richtig toll hier. Und die Kindergartenkinder freuen sich auf den Waldtag, fast alle, nicht? Ja.
Was erlebst du da mit den Kindern? Also man sagt ja gerne so, die kennen das heute alle überhaupt nicht mehr und die daddeln immer nur rum mit dem Computer und so. Also kannst du sowas bestätigen oder ist das vielleicht auch nur Quatsch und Kinder sind sehr wohl?
Ja, da ist natürlich was dran. Also im Kindergarten ist es schon wieder anders und in unterschiedlichen Kindergärten ist es auch anders. Aachen ist eine kleine Stadt im Vergleich zu Köln, aber auch da sind die Unterschiede sehr groß. Ich meine, der Waldorf-Kindergarten, das sind fast alles Familien, die auch sehr naturverbunden sind, naturerfahren sind. Die Kinder sind toll ausgerüstet. Manchmal werde ich ganz neidisch, was die alles für Regenjacken und Wanderschuhe haben. Ja. Es gibt andere Kindergärten aus anderen Stadtvierteln, da sieht das ganz anders aus. Da gehen die Kinder vielleicht einmal im Jahr in den Wald und privat gar nicht. Und da ist es dann nochmal ganz anders. Die haben teilweise auch Angst, überhaupt rauszugehen. Und da ist die Arbeit eigentlich fast noch wichtiger, ne? Denen zu zeigen, hey, es ist nicht gefährlich im Wald, es ist ganz spannend und da kann man tolle Sachen machen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach sozialer Herkunft. Es gibt Kinder, die fangen an zu weinen, wenn die Lehrerin ihnen sagt, wir gehen nächste Woche in den Wald. Und dann haben die Angst. Und glaubhaft wird dann versichert, dass sie mit 9 oder 10 oder 11 Jahren noch nie im Wald waren. Weder mit der Familie noch sonst irgendwie. Die haben dann aber nicht Angst vor Wölfen und vor Bären. Das wäre ja noch irgendwie ein tolles Thema. Und die haben Angst vor irgendwelchen Monstern aus irgendwelchen Videospielen. Also es ist sehr unterschiedlich, wie Kinder mit der Natur aufwachsen. Der Kontakt insgesamt ist weniger geworden.
Was ist für dich nach so einer Führung ein, sagen wir mal, ein echtes Erfolgserlebnis? Wann denkst du so, boah, das war ja jetzt irre, wie dieses Kind sich im Laufe der Führung vielleicht verändert hat?
Also in der Regel dauern meine Führungen so mit Schulklassen oder Kindergärten 3 Stunden. Das hört sich ganz lang an, aber ein Phänomen, ich mache diesen Beruf jetzt seit 17 Jahren, ein Phänomen ist, die Zeit im Wald, in der Natur vergeht viel schneller. Und eigentlich ist immer das Echo am Ende, ach, ist schon zu Ende, wir wollen aber noch länger oder wir wollen morgen wieder oder wann kommst du wieder? Und allein das ist schon toll, ne? Einfach zu merken, die Kinder haben richtig Spaß bekommen und wollen wieder an den Platz und wollen weitermachen und wollen weiter beobachten. Also das ist eigentlich, das zieht sich durch, das kriege ich immer wieder als Reaktion und das ist schon Bestätigung für die Arbeit.
Wenn Kinder nach so einer Führung, kommen die zu dir und geben dir eine Resonanz? Sagen die was?
Ja gut, im Kindergarten kommen erwachsen? Sie jetzt nicht unbedingt zu mir. Ne? Wenn die Kindergärtnerin sagt, jetzt gibt es aber mal Applaus, dann applaudieren sie natürlich. Das würden sie von alleine nicht machen. Aber toll ist auch, wenn ich sie dann wieder treffe, eine Woche später zu hören, was sie alles erlebt haben. Dann erzählen sie noch ganz viel. Oder ich frage die Kindergärtnerin, wie war denn jetzt die Woche oder wie waren die letzten 2 Wochen? Und dann sagt die mir, die haben ganz viel erzählt und immer wieder die Beobachtung wiederholt. Oder gibt dann auch lustige Zitate. Ne? Wir gucken uns an einem Teich Frösche und Kröten an und ganz viel Laich. Und eine Woche später frage ich die Kinder, wisst ihr noch, was wir letzte Woche gesehen haben? Ganz viele Leichen. Deutsch ist eine schwere Sprache natürlich. Nein, aber es bleibt ganz viel hängen. Auch wenn man es manchmal nicht vermutet. Also in der Aktion selber denkt man manchmal, die kriegen doch nichts mit. Und auf einmal eine Woche später oder auch einen Monat später, da erzählen die ganz viel, was sie erlebt haben. Und das ist toll. Also das bleibt auch wirklich was übrig.
Du hast bei den Führungen immer so einen Strohhut an. Warum ist das so?
Ja, mit dem Hut, das ist relativ neu. Bei mir hat sich im Leben viel verändert. Ich hätte mir vorher nie vorstellen können, einen Hut aufzuhaben. Gut, ich meine, das sehen jetzt die Radiohörer nicht. Ich habe relativ wenig Haare auf dem Kopf.
Die können aber domradio.de im Internet nachgucken. Okay, da haben wir nämlich für die Menschensendung mit Michael Zobel auch ein Foto hingestellt. Ja. Da können Sie sich den Hut angucken.
Da sieht man ja auch oder man kann ahnen, dass ich vielleicht eine etwas gelichtete Frisur habe. Und da tut mir der Hut aus gesundheitlichen Gründen schon gut. Und gerade bei dem Wetter in den letzten Tagen ist er einfach gut. Und dann ist es wirklich, das stimmt auch, an vielen Stellen zu einem Markenzeichen geworden. Und ich trage ihn sehr gerne. Es gibt unterschiedliche Hüte, den Sommer- und den Winterhut.
Lass uns auch noch kurz klären, du sitzt mir ja jetzt hier gegenüber mit so einer beigen Weste und in deiner rechten Tasche von dieser Weste ist ein Eichhörnchen. Also es ist jetzt kein echtes, muss man vielleicht sagen.
Das wäre ein bisschen doof. Ne? Ein echtes Eichhörnchen in meiner Tasche oder hier im Studio, das käme nicht so gut. Das ist ein Stoffeichhörnchen, das begleitet mich jetzt schon seit 14 Jahren etwa. Das ist so eine Art Maskottchen, Glücksbringer. Ist auch schon ein Fernsehstar, der war schon 2-mal in der Lokalzeit in Aachen im WDR. Mhm. Ja, der begleitet mich, das ist irgendwie, ja, viele Kinder fragen auch, wo ist er? Petrusch heißt er. Petrusch ist ein russischer Name, so ähnlich wie Peter bei uns. Gerade im Umgang mit Kindern ist das toll, die haben gerne so ein, ja, eine Bezugsperson, aber auch so ein Tier, was Geschichten erzählt. Es wird auch, wir sprechen natürlich auch viel über Eichhörnchen und dann wird was gebaut für den. Das ist einfach, ganz, ganz viele lieben den und ich liebe ihn auch. Er müsste mal wieder gewaschen werden, ne? Das dringend, aber der begleitet
mich. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt. Petrusch, das Eichhörnchen und Michael Zobel, der Waldführer, zu Gast in der Sendung Domradio Menschen. Wir sprechen gleich weiter, aber gleich gibt's erstmal die Nachrichten hier bei uns.
Domradio Menschen.
Seit knapp 17 Jahren ist unser Mensch heute in der Domradio Menschensendung fast rund um die Uhr im Wald und in der Natur. Aachen, Dreiländereck, in der Euregio, im Hohen Venn, mit allen denkbaren Gruppen, mit Kindergärten, weiterführenden Schulen, Betriebsausflucht, Behinderteneinrichtungen, Bio-Leistungskurs, also da ist alles dabei. Und Michael Zobel ist sehr zufrieden mit dieser Arbeit. Michael Zobel, Naturpädagoge, war eigentlich diese Naturverbundenheit von Anfang an bei dir da?
Ja gut, ganz an die Anfänge kann ich mich nicht erinnern, aber wo meine Erinnerung anfängt, da spielen Gärten zum Beispiel immer eine Rolle. Ne? Meine Mutter war immer begeisterte Gärtnerin, wir haben immer gewohnt, auch glücklicherweise mit einem eigenen Garten. Ja, und da ging das schon los, da habe ich dann auch rumgebuddelt. Manchmal nicht zur Freude meiner Mutter, ich habe dann schon mal nachgeguckt, ob die Radieschen vielleicht schon groß sind, habe sie mal rausgezogen und dann wieder reingesetzt, das fiel dann aber auch auf. Ne? Aber da ging das schon los, so ein bisschen forschen, ein bisschen gucken, habe auch früh ein eigenes Beet bekommen, da erinnere ich mich auch sehr gerne dran und dann mal geguckt, was wächst denn da so, also das war schon ganz spannend und wir haben sehr ländlich meistens gewohnt, da funktionierte das ganz gut.
Also so eine Art Grundsteinlegung hat es dann schon gegeben. Manchmal ist es so, dass Erwachsene zu ihren Kindern sagen, komm, wir gehen jetzt unbedingt raus und spazieren und die Kinder sagen, nee, keine Lust und so. Kann man da was falsch machen?
kann da schon was falsch machen. Wobei, das hat sich ja auch komplett geändert. Ne? Ich erinnere mich noch dran, als ich dann ein bisschen älter wurde, dann ging das los mit der Schule und dann kam man nach Hause und dann gab es Mittagessen und eine Pause und dann vielleicht noch die Hausaufgaben. Ja, und dann raus. Und dann war die einzige Ansage eigentlich, du kommst aber wieder, wenn es dunkel wird. Und das gibt es heute fast gar nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen. Das hat sich komplett geändert. Ne? Also dieser Kontakt zur Außenwelt war eigentlich viel größer. Ne? Heute ist das immer ein Programm, aber wir gehen jetzt mal raus spazieren. Und dieses Wort spazieren oder wandern ist oft ein bisschen abschreckend. Aber sobald man das irgendwie mit Inhalten füllt, dann geht das auf einmal. Ne? Da wundern sich manche Eltern, hey, was ist mit den Kindern los? Wieso laufen die auf einmal? Die laufen doch sonst nie. Also das kriegt man schon hin, wenn man ein bisschen weiß, wie.
Wie ist das denn bei dir passiert? Also außer dem Gemüsebeet?
Ja gut, ich war immer draußen irgendwie, habe mir die Pflanzen angeguckt, die Tiere beobachtet. Dann war es halt so, mein Vater, der war oft mit mir auch unterwegs. Wenn er dann da war, war er auch unterwegs mit mir. Wir sind rausgegangen oder auf Autofahrten, da erinnere ich mich auch dran. Dann zur Oma nach Frankfurt, da war immer so ein, war es ein Spiel, ich weiß es gar nicht genau. Guck mal da draußen, da, ach, da sieht man, was ist denn das für ein Wald, was sieht man da für Felder oder wer sieht vielleicht den ersten Reiher oder den ersten Storch. Also wir haben viel rausgeguckt und beobachtet, wo wir so durchfahren. Das hat sich ja heute auch ein bisschen verändert. Ne? Die meisten im Auto gucken auf irgendwelche Bildschirme, wissen gar nicht mehr, wo sie sind. Also immer so dieses drauf achten, wann welche Vögel ziehen. Ne? Der Kranichzug ist immer so ein Erlebnis gewesen. Ne? Wer sieht im Herbst die Kraniche, wenn sie wegziehen und wer sieht im Frühling die ersten Kraniche, die wiederkommen. Also immer so drauf achten, wie entwickelt sich die Natur. Das habe ich von meinen Eltern gelernt.
Die Oma in Frankfurt hast du gerade erwähnt. Was hat die für eine Rolle in deinem Leben gespielt?
Ja, Oma aus Frankfurt, da waren wir sehr häufig. Ne? Ich war oft bei ihr zu Besuch oder wir als Familie und zu den großen Festen sowieso, sei es Ostern oder Weihnachten, das war immer bei Oma. Ja, Oma musste mit ihren Töchtern Januar 1945 weg aus Breslau. Kam halt daher auch sehr naturverbunden gelebt, sehr ländlich, wobei ich war bis heute immer noch nicht da. Vielleicht klappt es in diesem Sommer, mir das mal anzugucken. Ja, und dann wohnte
da, wo
sie,
die Oma herkam.
Genau, und dann wohnte sie in Frankfurt und von Frankfurt ist es nicht weit in den Taunus. Also wir waren in Frankfurt gegenüber vom Hauptfriedhof, das ist auch toll. Der Hauptfriedhof, das hört sich erstmal sehr abschreckend an, aber es ist eine phänomenale Grünfläche in Frankfurt. Da waren wir viel unterwegs, haben Eichhörnchen beobachtet, Papageien gab es da auch schon, die irgendwo entflohen waren. Die saßen in den Bäumen, die konnte man vom Balkon aus sehen. Da waren wir viel unterwegs, ja, und dann ab und zu mal in den Taunus. Da ging es zum Beispiel zum Pilze suchen. Ne? Und Oma kannte sich super gut aus mit Pilzen und da habe ich das gelernt. Ne? So, und da nachzugucken. Ne? Und also so, die hat auch viel dazu beigetragen, dass es alles so wurde, wie es dann wurde. Ja, und dann kam der Hammer irgendwann. Die Frage kommt ja jetzt bestimmt auch noch gleich.
Das kleine Hämmerchen, was die Oma dir geschenkt hat, als du 8 gewesen bist. Genau. Damit hast du dann, haben wir vorhin im Fragebogen schon gesagt, damit hast du dann Steine zertrümmert, aber nicht so von wegen, boah, ich hau jetzt hier alles kaputt, sondern um zu gucken, was da drin ist. Oder
auch
wie?
Manchmal vielleicht auch, um überschüssige Kraft loszuwerden. Nein, also ich erinnere mich auch an eine Wohnsituation, da bekamen wir rund ums Haus 9 Kies geliefert. Da war so grober Kies, wurde geliefert. Und da habe ich mir die Steine angeguckt und das war total faszinierend, was da alles so für verschiedene Steine waren. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, wie alt ich da wirklich war, war es 10 ungefähr, muss es gewesen sein. Aber kam zu Weihnachten dann der Geologenhammer als Geschenk. Ja, und das hat so ein bisschen dann auch den weiteren Weg dann schon so ein bisschen mitbestimmt. Also ich habe mich immer für Steine interessiert. Wir waren mit dem Schwimmverein in der Eifel und dann habe ich geguckt, was gibt es hier für Fossilien da in der Nähe von Blankenheim. Dann habe ich alle dahin geschleppt und wir haben ganz viele Steine dann mitgenommen. Versteinerungen, Kristalle, alles Mögliche. Ja, und am Niederrhein, wo ich lange gewohnt habe, gab es die Kiesgruben. Und in Kiesgruben gibt es ein Gemisch von allem, was denkbar ist irgendwie. Und dann habe ich da halt danach gesucht, was ich für besondere Steine finde und habe immer welche gefunden. Das ging dann immer weiter und irgendwann wurde dann sogar mal nach der Schule ein Geologiestudium draus. Da hat vielleicht Oma mit ihrem Hammer den Grundstein gelegt, denke ich mal.
Die Oma und der Hammer und der Grundstein und die Wurzeln ist auch so ein Thema. Ihr seid sehr oft umgezogen. Dein Vater war halt als Sportjournalist auch viel unterwegs. Den hast du manchmal sehr lange gar nicht gesehen. Hast du von dem was geerbt, was mitgenommen an Fähigkeiten?
Ich glaube sogar eine ganze Menge und das wird eigentlich immer klarer, ne? je weiter der Abstand wird. Ne? Also dass ich jetzt hier sitze, dass ich ganz gut formulieren kann, dass ich sprechen kann, das war sein Beruf. Das habe ich sicherlich von ihm auch gelernt, beziehungsweise er hat einen Teil davon vererbt. In der Zeit, wo ich ihn nicht sah, das war oft der Winter, hat Wintersport als Spezialgebiet gehabt, da war er oft monatelang unterwegs und dann habe ich ihn oft, hier nebenan ist der WDR, da gab es das Mittagsmagazin, gibt es in anderer Form heute auch noch. Und dann gab es auf einmal dann eine Schaltung nach Kitzbühel oder nach Garmisch-Partenkirchen und dann hörte ich ihn ganz ähnlich, wie ich jetzt hier sitze, halt über Wintersport, über Skirennen oder Skispringen sprechen. Da habe ich sicherlich einiges geerbt, das ist mir erst spät klar geworden. Also früher konnte ich mir nicht vorstellen, vor einem Mikrofon zu sitzen oder vor großen Menschenmengen zu sprechen, das kann ich heute ganz gut und ich glaube, das kommt zum großen Teil auch von ihm.
Wenn er oft so lange weg war, hast du den vermisst?
Ja, Das habe ich, glaube ich, in dem Moment gar nicht so gemerkt, aber jetzt so im Rückblick auf jeden Fall. Also da fehlt mir schon was. Und ich habe ja selber Kinder und jetzt inzwischen auch Enkelkinder. Da versuche ich schon auch präsenter zu sein. Aber es ist kein Vorwurf an ihn, das war der Beruf, er war halt weg. Aber ich habe ihn vermisst, ja.
Mit 18 ungefähr, da wollten deine Eltern mal wieder umziehen. Ihr seid viel umgezogen, du aber wolltest nicht mit, bist deshalb quasi ausgezogen. Und was dieses Geologiestudium dir letztlich gebracht hat und wie Michael Zobel dann Naturführer geworden ist, darüber sprechen wir gleich hier im Domradio.
Domradio. Menschen.
Zu Gast ist der Waldpädagoge Michael Zobel, der seine Führungen auch gerne mit einem Stück Papstenzyklika beginnt. Laudato si. Bevor wir darüber reden, müssen wir mal klären, weil wir uns kennen, duzen wir uns, wie du zum Diplom-Naturführer geworden bist. Eigentlich hattest du ja angefangen, Geologie. Das klingt so ähnlich, ne?
Das wäre vielleicht eine Alternative gewesen, aber ich habe mich für das G entschieden.
Für das G mit der Geologie. Die Theologie fließt jetzt manchmal in die Waldführungen so ein bisschen ein, ja. Ist ja auch klar, mit Schöpfung und dergleichen. Also du hast an den Aachen an der TH Geologie studiert und bist aber ja dann auch nicht wirklich Geologe geworden. Wie hat sich dein Lebensweg entwickelt?
Ja, nicht so ganz. Ich mache jetzt die kurze Version, weil sonst bräuchten wir noch eine zusätzliche Sendung. Ja gut, ich habe dieses Fach studiert, lange an der TH, habe aber währenddessen schon angefangen zu arbeiten, weil mir alles immer leichter fiel, was außerhalb der Uni stattfand. Also Geologie, da ist man viel draußen auf Exkursionen, man macht Reisen, man macht Geländeuntersuchungen und so. Und das ist das, was mir liegt. Also, und am Schreibtisch und im Labor, da hatte ich doch diverse Blockaden. Das Studium wurde immer länger, aber ich fing an zu arbeiten als sogenannter Feldgeologe in Ingenieurbüros. Also da war ich wieder draußen, also das, wo es mich eigentlich hingezogen hat.
Das heißt, das war tatsächlich von Anfang an so. Michael Zobel wollte gerne immer draußen sein.
Ich erzähle ja gerne diese Geschichte, warum ich es überhaupt angefangen habe. Damals gab es diese Werbekampagne, manche erinnern sich noch von Esso. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Da gab es immer tolle Fotos von Zelten in der Antarktis oder irgendwo in der Wüste oder so. Und das hat mich gereizt. Ich studiere Geologie und dann raus in die Welt. Das war so eigentlich die Motivation.
Und dann ausgerechnet für so einen Ölkonzern. Aber gut.
Nein, ja, gut, anderes das war jetzt Thema. Nicht unbedingt der Konzern, aber diese Kampagne, diese Bilder, die fand ich toll, ne? Das wollte ich auch.
Ja.
Und da war Geologie so eine Idee, diese große Reiselust hat sich dann auch wieder ein bisschen gelegt oder so, aber da so fing das an.
Mhm. Dann hättest du auch fast damals bei Rhein Braun mal ein Praktikum gemacht für 3 Monate. Das ist jetzt insofern interessant, als dass du dich heute mit der RWE, so heißt Rhein Braun heute, wenn man so will, RWE Power, vormals Rhein Braun, sehr intensiv auseinandersetzt, weil nämlich RWE zur Braunkohleförderung den Hambacher Forst abholzt. Aber gut, dazu kommen wir auch dann später noch. Du wolltest dann nach Alaska.
Also ich hatte ein Praktikum, man muss ein Praktikum machen im Studium über 3 Monate und ich habe da ein bisschen gepennt und habe mich nicht richtig gekümmert und am Ende war was Naheliegendste, war bei Rhein Braun was zu machen und das fand ich auch ganz spannend. Aber dann ergab sich auch mal wieder durch familiäre Zusammenhänge, durch ein Familientreffen, lernte ich entfernte Verwandtschaft aus den USA kennen und einen Onkel aus Alaska und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und habe gesagt, ach, das wäre mal toll, da würde ich gerne kommen und dann hat er sich das angehört und sagte, ach, sein Nachbar, der hat eine Mine, er fragt den doch mal. Und 14 Tage später bekam ich Post vom Nachbarn. Ja, sein Nachbar hätte mir ein bisschen erzählt über mich und er hätte eine Mine und ich sollte doch einfach kommen. Und dann habe ich freudestrahlend bei Rhein Braun angerufen und habe gesagt, das wird leider nichts, ich komme nicht und bin stattdessen nach Alaska. Das fand ich doch wesentlich reizvoller.
Mhm. Jetzt haben wir vorhin auch gesagt, das ist so ein Sehnsuchtsort für dich, nochmal dahin zu fahren, weil du nämlich dann dein Praktikum doch gar nicht so richtig zu Ende machen konntest. Du hattest einen Unfall gehabt.
Ja, ne? Da ist ein bisschen was schiefgelaufen in der Mine, da muss man jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ich hatte einen relativ schweren Unfall. Alle meine Bekannten, die staunten, als ich nach Hause kam, dass mein Fuß noch da ist, weil die Versionen, die dann hier die Runde machten, die waren noch viel schlimmer. Ich hatte einen Unfall, habe 4 Wochen in Anchorage im Krankenhaus gelegen, aber habe keine spürbaren Spätfolgen davon getragen. Also es ist glücklich abgelaufen. Nur meine Reisepläne, die ich in Alaska hatte, die sind halt komplett geplatzt. Und seitdem habe ich Alaska im Kopf. Ich muss da einfach nochmal hin. Vielleicht klappt es jetzt zum 60. der in 2 Jahren ist.
Gibt es, du hast ja dann nach vielen Jahren erkannt, das Studium war eher so eine Krücke gewesen, ne? War das ein Irrweg oder ein großer Umweg?
Ja, also Irrweg würde ich nicht sagen, Umweg auf jeden Fall. Ne? Also da ist irgendwie, wenn man jetzt zurückguckt, wenn ich zurückgucke auf das, was ich gemacht habe, da gibt es nicht diesen geraden Weg, wobei der heute ja eh die Ausnahme ist. Ne? Es ist ja nicht mehr so, dass man irgendwo anfängt und mit der Rente aufhört. Das war mal, das ist nicht mehr. Es hat viele Wendungen genommen, aber sehr glückliche Wendungen. Und dazu gehörte auch das Studium dazu. Ich habe auch viele tolle Sachen da gelernt und viele Menschen kennengelernt. Bin in diese tolle Stadt Aachen gekommen. Ich meine, Köln ist schön, aber ich bin auch sehr gerne in Aachen. Also dass viele, viele glückliche Wendungen gab es da und dazu gehört auch das Studium. Das hat ein großer Teil meines Lebens
Du hast während deiner Zeit als Geotechniker hast du dann gearbeitet, auch oft so Untersuchungen, was mit Altlasten zu tun hatte, gemacht. Ist das für das, was du heute tust, hilfreich gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man ja schon auch, was unsere Industrialisierung oder unsere Technik auch hinterlässt, vielleicht auch den Nachkommen hinterlässt. Und das sind schon prägende Erlebnisse, ne? Wenn man auf einmal forscht, in Aachen gab es ein altes Gaswerk. Und dann bohrt man auf dem Gelände und hat auf einmal da meterweise stinkenden Teer. Dann denkt man, hey, was ist denn da passiert? Ich meine, glücklicherweise werden die Sachen untersucht und es gibt auch aufwendige Sanierungsverfahren. Aber da merkt man auch mal, was man so kommenden Generationen vielleicht hinterlässt. Und das ist ja ein Thema, was mich dann heute auch weiter begleitet.
Und genau dieses Thema ist auch von vielen schönen Zufällen dein Weg begleitet worden. Du hast ein Liedwunsch mitgebracht. Wir haben ja immer um kurz vor der vollen Stunde einen himmlischen Hit und in der Menschensendung, da darf sich der Gast immer gerne mal ein Lied aussuchen. Was hast du dir da gedacht?
Ja, das war gar nicht so ganz einfach, aber ich habe die erste Idee, die ich hatte, die habe ich dann auch einfach mitgebracht. Also durch meine Eltern habe ich Reinhard May kennengelernt und damals, als es so anfing, eigentlich ein Sänger lustiger Lieder, da gab es den Klempner von Beruf und ähnliche Sachen, also die haben mir immer viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich nicht nur ich, sondern auch Reinhard May viel älter geworden und er ist an vielen Stellen auch sehr politisch. Und es gibt ein Lied, das finde ich einfach großartig. Das passt unglaublich vom Text auch in diese Zeit. Wir haben ein Jahr mit vielen Wahlen. Das heißt, sei wachsam und da sind viele Zeilen drin, die ich einfach toll finde. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es höre und freue mich, es auch jetzt zu hören.
Dann gibt es jetzt für uns und für Sie alle am Radio Gänsehaut mit Reinhard May.
Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an. Die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denk mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ist ein Schritt zurück.
Domradio. Menschen.
Ich würde so gerne etwas Zärtliches schreiben. Kaum Fühlbares. Etwas, das man gerade noch spüren kann. Wie man den Blick eines lieben Menschen auf der Haut spürt. Dank, auch wenn er nur gedacht ist. Auch wenn er nur ganz kurz und im Vorübergehen gedacht ist. Schlichtheit. Schlichte Menschen vergrößern einen Raum, wenn sie durch die Tür treten. Kinder spürt man, auch die leisen Kinder, bei denen man immer das Gefühl hat, man müsste den Mund halten, denn sie wissen schon lange alles. Herzlichkeit, vor allem Herzlichkeit. Ich kenne Menschen, die dich mit einer Selbstverständlichkeit in ihren Herzen aufnehmen, dass dir schwindlig wird. Von all dem würde ich so gerne schreiben.
Konstantin Wecker von der Zärtlichkeit. Das hat unser Gast in der Menschensendung Michael Zobel ausgesucht und gerade vorgetragen. Warum hast du diesen Text ausgesucht? Was hat er mit dir zu tun?
Ja, der hat was mit mir zu tun. Der hat auch mit dem Thema zu tun, was nachher noch kommt, der Hambacher Wald. Ein guter Freund, mit dem waren wir oft auch im Wald unterwegs. Und der hat an einer ganz bestimmten Stelle, an einer Kreuzung, hat er oft diesen Text vorgetragen. Und für mich ist der wichtig. Natürlich sind wir da unterwegs und es geht viel um Vermitteln von Sachwissen und es geht um kontroverse Standpunkte. Und wir werden dann auch wütend auf Konzerne oder Politiker oder auf andere Menschen. Aber es geht nicht darum zu sagen, da ist jemand böse oder schlecht oder so. Es geht eigentlich darum, und das wird für mich immer wichtiger, die Herzen zu erreichen, die Herzen der Menschen. Und andere gute Freunde, Schamanen, die sind unterwegs im Wald und die sagen, es geht darum, das Eis in den Herzen zu brechen. Und das ist für mich ein Text, der geht in diese Richtung, einfach an die Herzen heranzukommen, unabhängig von diesem ganzen Fachlichen oder so. Da müssen wir wieder viel mehr hin und das kann man im Wald gut. Und deswegen ist der Text für mich auch einfach so schön, spricht die Gefühle an.
In der Sendung Domradio Menschen ist zu Gast ein Einzelkind, Mutter, Sekretärin, die aber Hausfrau und Mutter war, bis der Kleine aus der Grundschule war. Der Vater Sportjournalist für Print und Hörfunk. Schule, Abi, Geologiestudium und Jobs während der Hochschule, Studium dann doch abgebrochen. Michael Zobel ist heute selbstständiger Naturführer und Waldpädagoge und zu Gast bei uns im Domradio. Wir sagen du zueinander, weil wir uns schon mal begegnet sind. Das behalten wir so bei in der Sendung. Du hast ein Diplom zum Naturführer, Michael, gemacht im Haus Ternell im Naturinformationszentrum am Rande vom Hohen Venn. Da musstest du eine Abschlussarbeit schreiben und die hieß Der steinige Weg zum hauptberuflichen Naturführer. Das klingt wie ein Businessplan.
Ja, ist es vielleicht auch. Aber ich muss nochmal zurück aufs Studium. Also Studium abgebrochen, das klingt so schlimm. Also Studium auslaufen lassen klingt
auslaufen
ein bisschen besser.
Auslaufen lassen, vielleicht. Ja, ja.
Genau. Ja, Haus Ternell, die Naturführerausbildung. Als ich die angefangen habe, da ging es gar nicht darum, irgendwie einen Job zu machen. Ich habe einfach Zeit gehabt und die Themen haben mich interessiert. Und dann bin ich da immer samstags ein Jahr lang hingefahren und habe viel gemacht und hatte noch keine Idee, damit was zu machen, sondern es ging eigentlich um die Themen. Und dann kam dieser berühmte Anruf von einer Freundin. Ne? Kannst du nicht mal eine Führung machen für eine Gruppe im Hohenfenn? Und zwei Tage später nochmal das Telefon. Ich möchte auch so eine Führung haben. So eine
also einfach Freundin. Privat im Freundeskreis.
Privat im Freundeskreis. Mhm. Und da entstand die Idee. Das ist doch toll. Wenn die beiden das jetzt toll finden, vielleicht kann man da ja mehr draus machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und so ein paar Ideen gesammelt. Ob man das jetzt Businessplan nennt oder wie auch immer. Ich wusste ja nicht, ob das irgendwie funktioniert. Habe ein paar Ideen aufgeschrieben, habe mich dann auf mein Fahrrad gesetzt. Aachen ist eine kleine Stadt, da kann man alles mit dem Fahrrad machen. Ich kenne viele Lehrer, viele Leute bei der Volkshochschule und beim Ökologiezentrum und ähnlichen Anbietern und habe denen so ein bisschen erzählt, was ich mir vorstellen könnte. Ja, und da ging das los und das ist 17 Jahre her. Und was daraus geworden ist, das konnte ich noch nicht ahnen damals. Mhm. Es ist gewaltig geworden. Ich muss eher ein bisschen bremsen, weil auch meine Kräfte begrenzt sind, aber es ist großartig. Und da die Arbeit entstand einfach so, da waren Ideen gesammelt, ne, was man so machen könnte, ne, und wie es gehen könnte. Und dass es wirklich so funktioniert, das wusste ich noch nicht.
Damals. Woher hast du denn den Optimismus damals genommen, das zu sagen, ich mache das jetzt?
Ja, frage ich mich auch manchmal. Also das war nicht geplant, das kam dann einfach so. Natürlich waren die Grundlagen irgendwo gelegt. Ja, ich war schon optimistisch, nachdem ich die ersten Reaktionen so hörte. Ne? Irgendwie, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die vielleicht auch viel mehr wissen als ich, die viel erfahrener sind, die Naturfachleute, die Botaniker oder wer auch immer. Ja, gut, aber ich habe eine Fähigkeit, so ich kann gut mit Menschen sprechen und kann gut Sachen rüberbringen. Ne? Und die Leute hören mir gerne zu. Dazu kommt vielleicht auch die Stimme, die ist manchmal auch ganz hilfreich, ne? Auch bei großen Gruppen. Ich kann halt Sachen gut vermitteln, auch unterhaltsam. Ne? Es ist nie dröge. Ne? Und ich mache, ich glaube, sehr gute Veranstaltungen und das erzählen die Leute weiter und so kommt das Echo. Ne? Und das ist einfach zu 99% sehr, sehr positiv und das bestärkt auch diesen Optimismus. Ne? Dann habe ich an manchen Stellen auch leicht, wenn ich in Kindergärten und in Schulen komme, da sagen ganz viele auch endlich mal ein Mann. Ne? Wir haben leider diese Situation, dass in Kindergärten und Grundschulen Männer absolute Mangelware ist, was eigentlich schlimm ist. Ne? Viele Kinder bräuchten viel mehr Männer in den Jobs und dann komme ich wenigstens ab und zu mal. Also ich habe es auch an manchen Stellen sehr leicht.
Gehen wir noch mal ein bisschen zurück zu dieser Zeit, 17 Jahre. Also dann bist du quasi rumgeradelt und hast Akquise gemacht und das fing so an zu laufen. Und hier sagt mal einer Komma und da sagt mal einer Komma. Dann warst du verheiratet, hast zwei Kinder, alles läuft soweit. Und dann kam die Trennung von deiner Frau und hat das alles verändert?
Das hat auf jeden Fall sehr viel verändert. Ne? Wir waren 22 Jahre zusammen. Dann kam die Trennung, da muss man jetzt nicht auf die Details eingehen, aber das verändert das Leben schon sehr. Ne? Erstmal bin ich gefallen in ein sehr tiefes Loch, habe ein halbes Jahr lang wirklich auch in diesem Loch verharrt und das Gefühl gehabt, das geht alles nicht mehr weiter, das Leben kann gar nicht mehr schön sein. Ja, und dann gab es wieder glückliche Fügungen, was mir damals auch schon viele vorausgesagt hatten. Pass mal auf, in einem Jahr, da guckst du zurück und wirst sagen, das war doch vielleicht auch alles ganz gut so schwer. Das wollte ich damals nicht hören, aber jetzt im Rückblick ist das auf jeden Fall so. Und mein Leben hat sich in vielen Bereichen sehr verändert. Ich bin seit 4 Jahren sehr glücklich zusammen mit einer tollen Frau, mit der lebe ich zusammen. Wir machen übrigens auch diese Führung im Hambacher Wald zusammen. Das ist großartig. Und für mich so ein Symbol für das, was da passiert ist, ist eigentlich, ich kann manche Führungen, manche Wege, die könnte ich auswendig mit Augen zu, könnte ich die machen und die Leute würden das gar nicht merken, die fänden das trotzdem toll. Und ich gehe einen Weg vielleicht 100 Mal im Uhrzeigersinn und dann geht man ihn auf einmal andersrum, mal gegen den Uhrzeigersinn, vielleicht zum ersten Mal im Leben und denkt, hey, das ist ja völlig anders. Es ist immer noch der gleiche Weg, die gleichen Sachen, nur man sieht es völlig anders. Und das Beispiel ist für mich so ein Symbol für das, was da passiert ist. Also das Leben ist schön, das ist das für die Essenz für mich und es gibt ganz schön viel zu entdecken. Genau.
Plötzlich alles neu gedacht, Blickwinkel verändern, positiv verändern und da kommt auch der Hambacher Forst ins Spiel und darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung.
Domradio Menschen.
In der Domradio Menschensendung ist heute Michael Zobel, der Natur- und Waldpädagoge ist. Und der unter anderem Führungen macht im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen. Zur Hälfte liegt er im Kreis Düren und im Rhein-Erft-Kreis. Das ist ein Wald, der eine ganz wichtige, zentrale Rolle in deinem Leben mittlerweile spielt. Bei manchem klingelt es jetzt im Hinterkopf. Hambacher Forst, Auseinandersetzungen, gewalttätige Baumbesetzer. Wie bist du darauf gestoßen, auf den Hambacher Forst?
Ja, das passt eigentlich gut zu dem, was wir eben besprochen haben. Ne? Was verändert sich im Leben, ne? Und was gibt es auf einmal für neue Wendungen? Hambacher Forst, immer mal davon gehört. Ne? 1980 habe ich angefangen zu studieren. Da gab es an der TH in Aachen schon die Hambach-Gruppe. Die haben sich um das Thema schon gekümmert und eigentlich haben die damals nichts anderes gesagt als das, was ich heute auf den Führungen tue. Das habe ich immer so am Rande mitbekommen, aber mich nie so richtig interessiert. Und dann fuhr man auf der alten A4 von Aachen nach Köln, hinter Düren war irgendwie Wald, rechts und links der Autobahn. Wo ist er denn jetzt eigentlich, der Hambacher Forst? Ist das jetzt hier oder da? Und dann war man auch schon durch. Und so habe ich dieses Thema immer nur am Rande wahrgenommen. Und dann vor 3,5 Jahren, da sagte meine Freundin, guck mal, hier steht was in der Zeitung, Hambacher Forst, 4. Wiederbesetzung. Und wir haben doch Zeit am Wochenende, lass uns da mal hinfahren. Na gut, dann sind wir da hingefahren und haben diesen Wald gesehen und haben Menschen getroffen im Wald, waren 3 Tage da und haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind so nah dran und haben es bisher noch nicht gesehen. Und unsere Freunde in Aachen und in Köln und Bonn, die wissen auch nicht so Bescheid. Und daraus entstand die Idee, was liegt näher als Naturführer zu sagen, ich mache da jetzt Führungen. Und seitdem gibt es monatliche Führungen und was daraus geworden ist, das konnten wir damals auch noch nicht ahnen.
Das ist ein überwältigendes Echo. Mehr als 7.500 Leute haben bisher an diesen Führungen teilgenommen. Das ist jetzt aber nicht nur eben ein, weil das so ein einzigartiger Wald ist, eine Lern mal hier die Bäume kennen, so wie wir das vorhin schon gesagt haben, sondern das hat ganz viel mit Politik natürlich auch zu tun. Also wenn du die Führung beginnst, dann liest du ein Schreiben vor, das hast du von RWE Power bekommen und die Menschen, die mitgehen, werden dann gewarnt vor Fallgruben und verletzungsträchtigen Barrikaden. So geht die Führung los.
Ja, die Führungen sind nie gleich, aber das ist ein Text, den habe ich eine Zeit lang vorgelesen, jetzt mache ich es in den letzten Monaten nicht mehr, aber es gibt schon wieder neue Briefe von RWE, die man auch zitieren könnte. Nein, also was du schon sagst, diese Führungen sind sehr speziell. Ne? Es geht natürlich um diese Natur und die ist ganz wichtig, es geht um diesen sehr speziellen Wald, der Hambacher Forst, der Hambacher Wald, einst der größte Wald des Rheinlandes. Das Landesvermessungsamt sagt irgendwie 7.000 Hektar etwa. Davon sind 90% weg. Die sind einfach weg. Die sind in den letzten 30 Jahren diesem Tagebau zum Opfer gefallen. Es sind noch knapp 10% da. Immer noch wunderschön und absolut schützenswert. Und das möchte ich den Menschen zeigen. Ich zeige denen den Wald, auch warum das ein besonderer Wald ist, warum der eigentlich unter Schutz gestellt werden müsste. Aber dann bleibt man natürlich nicht nur bei dem Thema, ne? Warum kommt er weg? Und dann ist man ganz schnell bei ganz vielen, auch aktuellen Themen. Also der Hambacher Forst ist für mich so ein Punkt, da fokussiert sich ganz viel, was wir heute auch an aktuellen politischen Themen haben. Ne? Sei es die Energiewende, der Klimawandel. All das kann man da sehr konkret an einem Punkt festmachen und davon lebt diese Führung. Das ist auch keine Führung wie die andere, ne? Aber das ist ganz, ganz spannend und jedes Mal anders.
Das ist neben der politischen Seite auch eine Führung, wo der Papst mit dabei ist.
Der Papst, ja, wir wollen ihn auch mal einladen. Der würde sich da ganz gut machen. Also der kommt immer vor und zwar mit Ausschnitten aus der letzten Enzyklika, die ja auch hier im Hause und vielleicht auch in der Sendung sehr bekannt sind. Aber es gibt dieses Gebet an die Erde und das habe ich erstmals zitiert auf der Hauptversammlung von RWE vor 2 Jahren. Ich bin durch Erbschaft Aktionär geworden und dann lasse ich es mir nicht nehmen, auch zur Hauptversammlung zu gehen und auch Rederecht zu bekommen. Und da habe ich dann mal was entgegensetzen wollen gegen diese ganzen Zahlen und Steuern und was da alles so kommt, was auch sehr ermüdend ist. Und da habe ich dann auch dieses Gebet an die Erde, dem Vorstand und dem anwesenden Publikum vorgetragen. Und es passt. Und es passt bei diesen Führungen. Ja,
also Michael Zobel ist Aktionär bei RWE Power. Das sind die Leute, die den Hambacher Forst abholzen, um dort Braunkohle zu gewinnen, damit wir Energie haben. Und du gehst halt dahin und sprichst mit den Leuten. Dir ist Dialog immer unheimlich wichtig. Wie ist denn dann die Reaktion? Da stehst du auf der Aktionärshauptversammlung und sagst, Leute, hört mal, was der Papst sagt.
Ja, auf dem Podium, da sitzt dann der Vorstand und der Aufsichtsrat schweigen. Relativ überraschend viel Applaus aus dem Publikum, das ist schon toll. Da gibt es auch viele Leute, die auch inzwischen ihrem eigenen Konzern gegenüber kritisch gegenüberstehen oder zumindest meinen, dass der Konzern auch eine wichtige Entwicklung verpasst hat und weiterhin verpasst. Ja, und dann ist es völlig ungewohnt, ne? So ein Text auf einer Hauptversammlung, das gibt es sonst nicht. Und umso wichtiger ist es, das dann zu machen. Und auf den Führungen ist auch so. Und was du schon sagst, der Dialog ist mir wichtig. Ne? Ich mache diese Führungen vor allem aus 2 Gründen. Es sind eigentlich sogar 3. Also einmal möchte ich den Menschen in Köln, in Bonn, in Aachen und darüber hinaus diesen Wald zeigen, eben als Naturführer, warum dieser Wald so wichtig ist und so erhaltenswert ist. Dann möchte ich ihnen Bilder zeigen, die sie sonst nicht sehen sollen. Ne? Die Rodungskante, auch die Baumhäuser, auch die Bagger. die Zerstörung des Waldes, das soll man eigentlich nicht sehen. Es ist nicht vorgesehen, dass da jemand hingeht. Und gerade deshalb ist für mich wichtig, da hinzugehen und Menschen das zu zeigen. Die Bilder bleiben auch im Kopf, die kriegt man nicht mehr weg.
Also man geht durch einen wunderschönen Wald, kommt einen kleinen Berg hoch und sieht auf der anderen Seite plattgemachtes Land ohne Bäume mit Bagger und ein paar tote Bäume liegen.
Die jährliche Rodungssaison, das ist ja auch ganz spannend. RWE macht ja nichts Illegales, das muss man immer wieder sagen. Die haben die Genehmigung, die dürfen immer von 1. Oktober bis Ende Februar roden. Das sind jedes Jahr 70 bis 80 Hektar. Das kann man sich immer nicht so richtig vorstellen, diese Beschreibung. 110 bis 120 Fußballfelder, das ist ein bisschen griffiger, dann dürfen die roden. Im Rest des Jahres, das ist ja auch ganz spannend, aus Naturschutzgründen nicht. Ne? Das ist auch ja schon zynisch in sich. Ne? 5 Monate darf gerodet werden und dann 7 Monate, weil es so ein toller Wald ist, wo die armen Vögel brüten, da dann nicht. Das zeige ich den Menschen. Aber genauso wichtig ist mir, Gespräche in Gang zu bringen. Gespräche, die sonst nicht stattfinden, die vielleicht auch nicht stattfinden sollen oder können. Es gehen auf den Führungen alle mit, sind auch alle eingeladen. Da gehen RWE-Menschen mit, da geht die Polizei manchmal mit, da gehen Umweltschützer, Naturschützer mit und es gehen auch die Aktiven aus dem Wald mit und die sprechen miteinander und das ist die wichtigste menschliche Fähigkeit, finde ich.
Mehr über die Führungen im Hambacher Forst, die Michael Zobel seit einigen Jahren macht, gleich hier im Domradio in der Sendung Menschen. Da ist der Mann mit dem Hut nämlich zu Gast und das Eichhörnchen Petruschka, Petrusch ist auch dabei.
Domradio Menschen.
Zu Gast ist heute Michael Zobel, Waldpädagoge, der Kindern und Erwachsenen die Natur näher bringt und der die Überzeugung und die Hoffnung nicht aufgeben will, dass der Hambacher Wald noch zu retten ist, zum Wohle unserer Kinder. Michael, du machst regelmäßig die Führungen im Hambacher Forst, erklärst den Leuten, was da passiert in Sachen Braunkohleabbau. Die Bäume werden abgeholzt. Gibt es Menschen, die nach deiner Führung sagen, das ist ja alles schön und gut, aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass das wichtig ist, Braunkohle abzubauen hier?
Ja, was mir bei den Führungen ganz wichtig ist, ist, dass die offen sind für jeden. Es darf jeder mitkommen, ne, der sich entsprechend benimmt natürlich. Ne. Da gehen auch nicht viele, aber es gehen auch regelmäßig Menschen von RWE mit. Es gehen Polizisten mit, ob das jemand will oder nicht, aber die dürfen auch mitgehen. Und es gehen sehr unterschiedliche Menschen mit, sowohl von der Herkunft als auch vom Alter. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Und das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte Gespräche in Gang bringen und auch gerne kontroverse Gespräche. Am Ende der Führung gibt es wenige, die sagen, ja, das ist alles schlimm hier mit dem Wald und mit dieser Kohle oder so, aber wir können ja nicht anders. Ne? Aber das ist auch toll, wenn diese Fragen kommen, wenn diese Statements kommen, weil da gibt es auch wieder ganz viel, was man dagegen setzen kann. Ne? Und das ist ja genau das, was ich möchte, vielleicht auch provozieren möchte, dass diese Auseinandersetzungen stattfinden, ne? Auf einer sachlichen Ebene. Es gibt solche Äußerungen, aber nicht viele.
Es gibt aber Resonanz auf deine Führung, die tatsächlich eher diese Meinung vertritt. Man müsse das doch tatsächlich alles vorantreiben mit dem Braunkohleabbau. Das sind dann aber Leute, die nicht direkt dabei sind, sondern die im Internet schreiben.
Ja, das Internet ist natürlich, wir leben alle damit, das ist ein tolles Medium, aber an manchen Stellen ist es auch ein schlimmes Medium. Da lässt sich alles sagen, sehr einfach, sehr niederschwellig, oft auch anonym und da wird unglaublich gehetzt. Und soweit ich kann, solange ich die Autoren kenne, versuche ich die dann auch irgendwie direkt anzusprechen und auch einzuladen zu den Führungen. Aber es gibt ja irgendwie so ein Sprichwort, Hunde, die bellen, beißen nicht, die kommen dann leider nicht. Ne? Die stellen sich nicht der Auseinandersetzung. Und das wäre eigentlich wichtig, dass sie es tun. Ich habe ein schönes Beispiel von gestern noch, da habe ich dann tatsächlich mal geschafft, eine Adresse rauszukriegen und habe einem dieser Hetzer, kann man schon sagen, mal geschrieben, einen sehr persönlichen eine Mail und habe ihn eingeladen zur Führung und dass er doch seinen Standpunkt da mal vertritt. Und dann kam heute Morgen tatsächlich eine Antwort und er schreibt, dass er auf der einen Seite seinen Meniskus gerissen hat und heute seine Mutter beerdigt. Und dann habe ich ihm erstmal Beileid gewünscht und gute Besserung. Das ist nämlich die menschliche Seite, ist mir auch ganz wichtig. Ne? Und vielleicht kommt er irgendwann mal mit. Ich bin gespannt auf eine Antwort. Man muss auch in diesem Gegenüber auch immer den Mensch sehen, egal welchen Standpunkt er vertritt. Das ist mir ganz wichtig.
Mhm. Im Hambacher Forst selber leben Menschen, junge Menschen, die Baumbesetzer, die sich mit, ja, unter Einsatz ihres Lebens gegen diese Abholzung sperren. Und mit denen bist du auch im Dialog. Wie funktioniert das?
Ja, das ist auch ganz spannend. Ich glaube, der Hambacher Forst und dieses Thema ist auch deshalb so präsent in den Medien, wegen dieser Aktionen im Wald. Der Wald ist seit 5 Jahren besetzt, das heißt Teile des Waldes, es leben Menschen im Wald, am Wald, die leben auf Baumhäusern, sehr junge Menschen. Und ohne die Aktionen wäre, glaube ich, das Thema gar nicht so präsent. So, und als wir angefangen haben im Mai 2014 mit den Führungen, da gab es die erste Führung am 11. Mai, das war der Muttertag, da wussten wir gar nicht, interessiert sich überhaupt jemand dafür? Und es kamen 50 Leute, das war eigentlich ein überwältigender Erfolg damals schon. Da waren die Aktivisten, die Aktiven im Wald nicht dabei. Die wussten ja auch nicht, was kommt denn da jetzt für ein Jeck aus Aachen und was will der hier? Und seit der zweiten Führung sind die dabei in wechselnder Besetzung. Und das ist für mich auch eine Riesenbereicherung dieser Führung, weil das ist noch ein Ziel, was ich verfolge. Ich möchte gerne ein anderes Bild vermitteln, auch von diesen jungen Menschen im Wald, als das, was oft in den Medien vermittelt
wird. Ja, das sind nämlich vermummte und gefährliche Steinewerfer.
Genau, es gibt so ein Beispiel, ich mache jetzt die Kurzfassung, wo ein älteres Ehepaar mitgeht, die kaum vernünftig, die nicht gut laufen können, die fragen mich, wie lange dauert die Führung? Ja, 4 Stunden. Na, das schaffen sie nicht, ist viel zu lang. Und es gab doch mal solche Besetzer im Wald. Und ich sage, nee, die gibt es immer noch und die sind auch hier dabei. Ja, dann zuckte die Dame richtig zusammen. Und ich frage, warum, was ist denn los? Ja, dann kann man doch nicht in den Wald. Die greifen doch Spaziergänger an. Und dann habe ich gefragt, woher wissen Sie das denn? Ja, das hat die Nachbarin erzählt und aus einer, ich sage jetzt keinen Namen, aus einer Kölner Zeitung weiß sie das. Dann habe ich gesagt, schön, dass Sie dabei sind. Und vielleicht haben Sie nachher ein anderes Bild. Ende vom Lied, 4 Stunden später, die haben es tatsächlich geschafft, beide mitzugehen. Dann kommt diese ältere Dame zu mir und sagt, wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt nach Hause und backe ganz viel Kuchen und bring den heute noch im Wald vorbei. Und wenn mich jemand fragt, warum machst du die Führung, da reicht schon diese Geschichte. Mhm. Genau, darum geht es mir halt auch. Junge Menschen, die sich engagieren, ich bin froh für jeden, der da aktiv ist.
Aktiv ist unter anderem die Initiative Friedensplan. Das ist so ein breites Bündnis auch aus kirchlichen Vertretern. Und da sagt ein Katholikenratsmitglied, man muss aus der Kohle zügig aussteigen. Und er zitiert dann auch aus der Laudato Si-Enzyklika des Papstes. Was bedeutet so ein Bündnis? Ist Rückendeckung auch durch die Kirche wichtig für dich?
Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das Tolle bei dieser Initiative Friedensplan, die sich da gebildet hat rund um Bühr, rund um den Hambacher Wald. Das ist ein sehr breites Bündnis von Politikern, von Bürgerinitiativen und eben von Kirchen und von beiden großen Konfessionen, wo die Menschen einfach sagen, wir sind auf einem, ja wirklich in der Sackgasse oder auf dem Irrweg, ne? Und unser Lebensstil kann so nicht weitergehen. Und da ist diese Nutzung der Braunkohle ein Symptom. Ne? Der Erhalt der Schöpfung ist wichtig, ne? Oder ist wichtiger als das, was da kurzfristig vielleicht gewonnen wird. Was auf der anderen Seite zerstört wird, das wiegt viel schwerer. Und da hat die Kirche ein ganz gewichtiges Wort. Und da freue ich mich besonders. Ich mache nach wie vor diese monatlichen Führungen. Aber inzwischen mache ich fast mehr individuell gebuchte Führungen. Und in den nächsten Wochen zum Beispiel für die Diözese Düren. Die kommt mit ihren, wie heißen sie, Regionaldekanen, macht eine Führung zum Thema Schöpfung mit mir durch den Wald. Interessanterweise hat eine Woche später die evangelische Kirche angerufen, wir wollen auch. Und das ist toll, weil die haben natürlich auch nochmal wieder ein ganz anderes Publikum, nenne ich es mal, ne, und sprechen ganz andere Leute an. Und das ist auch ausgelöst vor allem, denke ich mal, durch diese Veröffentlichungen, die aus Rom kommen vom Papst, weil der kümmert sich ganz intensiv um dieses Thema. Und dann sind auf einmal die Gläubigen auch da und ganz wichtig. Die haben auch lange nicht richtig hingeguckt und jetzt kommen die. Ja, ich freue mich sehr drüber.
Am schönsten wäre, wir könnten in 10 Jahren an genau diesem Baum nochmal das gleiche Interview machen. Das hat Michael Zobel mal zu einem Kollegen vom Fernsehen gesagt. Der Baum steht im Hambacher Forst in diesem riesengroßen Braunkohletageabbaugebiet, der ja nur noch zu einem kleinen Teil erhalten ist. Woher, Michael Zobel, nimmst du eigentlich den Optimismus, dass das noch zu retten ist, was da noch steht?
Das frage ich mich auch manchmal. Ja, mit dem Optimismus ist so eine Sache. Das ist auch eine Gemengelage von Gefühlen, die kann man gar nicht beschreiben. Ich am Ende sagen dann oft Leute zu mir, boah, das war aber eine schöne Führung und da kriege ich auch wieder Gänsehaut, das kann ich gar nicht sagen. Aber da ist alles dabei. Es ist sehr schön, es ist bewegend, es ist ein absolut berührend schöner Wald, immer noch, dieser kleine Rest. Aber es ist auch total erschreckend und es macht wütend, es macht traurig. Also da kommt alles zusammen an Gefühlen. Aber ich denke, solange da noch ein Baum steht, werde ich da Führungen machen. Und ich will den Glauben nicht aufgeben, dass noch was zu retten ist, dass wirklich dieses Umdenken, was ich mir wünsche, vielleicht auch noch kommt. Es spricht im Moment wenig dafür. Es sieht eher nach so Machtspielen auch aus. Wir machen alles weiter, wir dürfen das alles, es ist alles legal, es ist alles genehmigt. Ich setze immer noch darauf, dass manche Menschen auch in den führenden Positionen merken, wir sind da vielleicht jetzt doch in der Sackgasse angekommen und müssen unser Handeln ändern. Könnten vielleicht sogar damit auch für unser Image ganz viel tun. Darum geht es ja am Ende auch. Ne? Das wäre keine teure Werbekampagne, sondern wirklich ein Zeichen an die Welt. Wir meinen es ernst, auch mit Energiewende.
Es hat Kampagnen gegeben oder Aktionen gegeben, wo ihr auch Kinder gebeten habt, Bilder zu malen und die an die Bäume zu hängen. Eins, was ich sehr beeindruckend fand, war gerichtet an die Waldarbeiter: Finger weg, ich bin älter als du.
Genau.
Was habt ihr da für Resonanzen auch vielleicht von Seiten von RWE drauf bekommen?
Ja, natürlich nicht die erhofften. Ne? Das ist dem Waldarbeiter, der dann einen Baum stellt mit der Kettensäge und der einen Auftrag hat, ist das eigentlich egal. Ne? Es war über Monate eine sehr eindrucksvolle Aktion. Diese Baumschutzbilder von guten Freunden von mir aus Aachen initiiert, die hingen an der Rodungskante. Das war sehr eindrucksvoll und wurde viel fotografiert. Es wurde teilweise darüber berichtet. Praktische Auswirkungen hatten sie am Ende nicht. Ne? Und ich glaube, da ist man auch an der falschen Adresse. Man wird dem Waldarbeiter nicht sagen können, jetzt bitte schön, lass diesen alten Baum doch stehen. Ne? Ich glaube, die Entscheidungen, die fallen ganz woanders. Die Menschen sind bei den Führungen dabei und werden natürlich wütend auf die Waldarbeiter und auf RWE und auf die Sicherheitsdienste und am Ende auch auf die Polizei. Da versuche ich aber immer klarzumachen, das sind alles nur irgendwie, die sind die falschen Adressaten. Die eigentlichen Adressaten sind in der Politik. Ne? Wenn es die Politik wirklich ernst meinen würde mit Energiewende und all den Sachen, dann würden da Entscheidungen fallen. Ne? Und dann gäbe es vielleicht auch noch eine andere Lösung als das, was im Moment da passiert.
Wütend ist ein gutes Stichwort, um nochmal auf diese Baumbesetzer zurückzukommen, auf diese jungen Menschen, die sich gegen die Abholzung wenden und wo man halt immer wieder tatsächlich auch liest von Auseinandersetzungen, die teilweise auch gewaltsam einhergehen. Wie positionierst du dich in dieser ganzen Gemengelage?
Ja, die Frage kriege ich natürlich oft gestellt und die ist auch super berechtigt, ganz, ganz wichtig. Also es geht um junge Menschen, die im Wald leben, ne? Und junge Menschen sind ungeduldig und schießen vielleicht auch manchmal übers Ziel hinaus. Also was für mich völlig klar ist, und da gibt es keine Diskussion, Gewalt gegen Menschen, egal von wem, ist absolut inakzeptabel. Da braucht man nicht diskutieren, das geht gar nicht. Ne? So. Und was junge Menschen sonst machen, ob da die Scheibe vom Streifenwagen kaputt geht oder ein Bagger besetzt ist oder so, ich mache es nicht. Und ich möchte eigentlich mit meinen Aktionen zeigen, dass am Ende dieser kreative und bunte und friedliche Widerstand sich durchsetzt. Aber ich kann manche Menschen verstehen, die im Wald sind und vielleicht auch Methoden anwenden, die zumindest gesetzlich nicht gedeckt sind. Andererseits gäbe es ohne solche Aktionen, gäbe es auch dieses Thema nicht, dieses Echo nicht. Nein, aber völlig klar, Gewalt gegen Menschen geht nicht. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also das ist einfach inakzeptabel. Ich werde das oft gefragt. Aber ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen im Wald, die unter sehr hohem körperlichen Einsatz da sind, die da das ganze Jahr überleben. Nicht nur an so einem schönen sonnigen Tag wie heute, sondern bei Hagel und Sturm und Wind. Und das wäre auch noch so ein Wunsch am Ende, dass vielleicht der Wald bestehen bleibt und ein Denkmal gesetzt wird für die jungen Menschen, die sich da engagieren.
Ist diese Arbeit im Hambacher Forst was für dich deinem Leben Sinn gibt?
Es ist in den letzten Jahren ein sehr großer Bestandteil geworden. Ne? Es gibt einen ganz großen Sinn, weil, was ich natürlich auch gemerkt habe, ich meine, das wissen wir alle, aber je älter man wird, desto klarer wird, dass wir können alle einzeln, du kannst das nicht, ich kann das nicht, die Welt verändern. Ne? Da die Idee, die funktioniert nicht. Aber jeder kann in seinem Bereich gucken, was kann ich machen. Ne? Du machst Radiosendungen, ich gehe mit Leuten durch den Wald, der Anwalt geht vor Gericht und der Politiker macht in seiner Partei was. Und so kann jeder in seinem Lebensbereich was machen. Ne? So, und was letztendlich vielleicht doch zu einem gemeinsamen Ziel führt. Ne? Und da fühle ich mich sehr berufen, das zu tun. Und das Echo gibt mir recht und gibt mir auch ganz viel Kraft. Es kostet sehr viel Kraft, was ich da tue. Aber im Moment ist die Balance noch da zwischen dem, was ich zurückbekomme und zu dem, was ich investiere.
Für die Menschen, die jetzt vielleicht denken, das fand ich sehr interessant. Mich würde das auch mal interessieren, so eine Führung mitzumachen. Michael Zobel hat auch eine Homepage, die haben wir bei uns bei domradio.de verlinkt. Und da finden Sie Führungstermine. Und ganz am Ende der Sendung erwähne ich noch, dass du manchmal auch den DJ machst, nämlich im Kunst und Kultur, im Köpfchen Kulturzentrum. Und da gibt es ein bestimmtes Lied, das zum Ende der Kuckuck-Disco läuft.
Ja, man braucht seine Auszeiten, dazu gehört auch dieses DJ-Ding und da bin ich der DJ Woodruff. Woodruff ist das englische Wort für Waldmeister und der Rausschmeißer ist immer Walk on the Wild Side von Lou Reed.
Und als Rausschmeißer nutzen wir genau den jetzt auch. Das war die Sendung Domradio Menschen mit dem Naturführer Michael Zobel. Herzlichen Dank, dass du da warst, als Podcast nachzuhören im Internet. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Ich bin Uta Vorbrot. Machen Sie es gut.
Domradio Menschen.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.